Elephant Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute bei Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, zu Gast mein Kollege, der Leiter Private Banking, Hans-Dieter Seeleier.
Hallo Ralf.
Und ein besonderer Gast aus der Stadt mit den großen Türmen und einem Bundesligisten, nämlich Michael Kobmann von der DZ Bank.
Hallo, danke für die Einladung.
Hans-Dieter, du warst schon öfter da, deswegen kannst du dich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir überlassen deine Zeit jetzt unserem Gast Michael Kobmann. Sie sind Leiter Aktienresearch bei der DZ Bank. Fangen wir doch mal da genau an. Was ist denn das für eine Aufgabe? Was ist denn das für ein Job?
Ja, also ich leite das Aktienresearch, wie der Name sagt. Das Aktienresearch beschäftigt sich mit der Analyse von Aktien. Wir haben bei uns etwa 30 Analysten, die das tun. Davon sind etwa 20, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind, tatsächlich Einzelwertanalysten. Also die analysieren einzelne Unternehmen, branchenweise in der Regel. Und dann haben wir noch etwa 10 Leute, die auch in einer Gruppe einsortiert sind, die sich mit Aktienstrategie beschäftigen, mit Themen, die drumherum sind, die bestimmte abgeleitete Publikationen machen. Die Rohstoffanalyse ist damit drin, Kryptowährungen hängen damit drunter und so weiter. Ein paar Sonderthemen. Und diese drei Gruppen, die sind in einer Abteilung gebündelt, das Aktienresearch, und davon bin ich der Abteilungsleiter. Ja, was macht so ein Abteilungsleiter? Er leitet die Abteilung, das ist erstmal nicht besonders aufwendig. Die Leute sind hochgradig selbstständig, das geht auch gar nicht anders. Ich bin in jeder einzelnen Branche und in jedem Einzelwert mit Sicherheit nicht derjenige, der am tiefsten drinsteckt, sondern das sind natürlich die Analysten, davon lebt das Ganze. Das heißt, ich sorge im Grunde dafür, dass die arbeiten können, dass sie alles das zur Verfügung haben, was sie brauchen, um ihren Job gut zu machen. Tatsächlich bin ich viel mehr auf der Vermarktungsseite unterwegs, das heißt, ich sorge dafür, dass das, was wir schreiben und analysieren, auch unter die Leute kommt. Nicht, dass das technisch funktioniert, sondern natürlich, man kann viel schreiben. Wir schreiben über 10.000 Publikationen im Jahr. Die werden nicht alle von sich aus gelesen, sondern die muss man auch ein bisschen aktiv verkaufen und vertreiben und dafür sorgen, dass sie jemand liest. Zum Beispiel, wenn man in einen Podcast eingeladen wird und ein bisschen Werbung dafür machen kann. Und das ist so ein Großteil meiner Arbeit.
Sie arbeiten für die DZ Bank. Vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen was dazu. Was für eine Rolle hat die DZ Bank innerhalb der genossenschaftlichen Welt? Und was hat das mit Volksbank zu tun?
Genau, also als normaler Privatkunde, sage ich mal, wenn man jetzt nicht gerade Volksbankkunde ist, dann kennt man sie möglicherweise auch nicht. Es gibt ein bisschen Fernsehwerbung, aber im Grunde haben wir haben keine eigenen Kunden. Also man kann nicht als Privatmensch Kunde der DZ Bank sein, sondern wir haben eine Zentralbankaufgabe. Das heißt, wir sind Zentralbank für die Volksbanken. Wir sind nicht Mutter der Volksbanken, sondern tatsächlich Tochter der Volksbanken. Wir sind eine Aktiengesellschaft, die aber nicht börsennotiert ist. Unsere Aktien gehören mehrheitlich den Volksbanken. Und wir machen alles das, was Volksbanken aufgrund ihrer Größe nicht machen können oder was sich einfach nicht lohnt, für jede Volksbank einzeln zu tun. Das können Dinge sein im Auslandszahlungsverkehr, das können besonders große Kredite sein. Oder das kann eben zum Beispiel auch Aktienresearch sein. Das macht für die allerwenigsten Volksbanken Sinn, sich ein eigenes Research zu leisten. Das kostet sehr viel Geld. Und zwei Researcher zu haben im genossenschaftlichen Verbund macht wenig Sinn.
Weswegen ja auch mal aus vielen Zentralbanken dann die eine geworden ist.
Genau, das haben wir 2016 dann tatsächlich vollzogen, dass wir von 2 auf 1 fusioniert sind. Das haben wir zum Beispiel auch den Sparkassen etwas voraus, da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Das heißt, die genossenschaftliche Vielfalt, die wir zwar gerne nennen, die ist eigentlich an der Stelle, und das ist gut so, gar nicht mehr so vielfältig, sondern da haben wir es geschafft, das so weit wie möglich zu bündeln.
Wie ist das denn so, mit so einer Tochter zusammenzuarbeiten, die so viel Kompetenz allerdings auch ein paar Meter weiter weg in Frankfurt vorhanden hat? Hans-Dieter, erzähl doch mal aus deinem Alltag.
Ja, also zunächst bin ich überaus froh, dass wir die DZ Bank als Partner an der Seite haben im Finanzverbund. Denn wie der Herr Kobmann schon sagte, wir vor Ort als regionale Volksbank sind gar nicht in der Lage, diese Einzelanalysen, diese geballte Kompetenz hier vor Ort zu halten. Und von daher bedienen wir uns auch bei unserer Markteinschätzung, bei den Analysen, den Informationen der DZ Bank, die wir also mehrfach am Tage dann über E-Mail dann auch ein Update bekommen, so dass wir also auch immer gegenüber unseren Kunden dann sprachfähig sind.
Und das ist ja auch eure Kompetenz, ne? Ihr kennt halt die Mitglieder, ihr kennt halt die Kunden sehr genau, ihr kennt die Region sehr genau und ihr wisst auch, was die brauchen an der Stelle.
Genau, und so kann man sich dann wunderbar ergänzen und interessante Strategien mit den Kunden entwickeln.
Das heißt, du schlägst morgens nicht das Handelsblatt auf, sondern du rufst den Herrn Kobmann an.
Nein, das ist nicht so. Auch ich schlage morgens das Handelsblatt auf, um, ich sag mal, mir einen globalen Überblick zu verschaffen, was heute wichtig ist, weil da auch durchaus gezielte Kundenfragen kommen, die natürlich in unserem Bereich auch die Frankfurter und das Handelsblatt lesen. Und da muss man dann schon sprachfähig sein.
Herr Kopmann, wie viele Zeitungen lesen Sie denn so? Ich sag mal 8.
Ich wollte gerade reingrätschen, wahrscheinlich bin ich derjenige in der Runde, der das Handelsblatt nicht regelmäßig liest, denn tatsächlich fliege ich das auch irgendwie drüber. Es liegt natürlich darum, wenn ich in der Bank bin und ich finde eins, was die Kollegen schon durchgearbeitet haben, dann nehme ich mir das durchaus auch mal eine Viertelstunde zur Hand, aber ich beschäftige mich jetzt nicht grundsätzlich damit, Tageszeitungen zu lesen, denn ganz im Grunde, das ist natürlich nicht immer so, aber ganz im Grunde lernen wir ja nicht aus Tageszeitungen, sondern wenn es in der Tageszeitung schon steht, dann müssen wir es ja auch nicht mehr schreiben, weil dann ist es ja schon geschrieben, also unser Job ist nicht, Tageszeitungen zusammenzufassen, sondern diese Informationen natürlich beim Unternehmen selbst zu erfragen, unsere eigenen Meinungen drauf zu bilden. Und in der Tat ist es ein Geben und Nehmen. Also wir werden ja auch hinreichend häufig in diesen Handelsblatt und Co. Zitiert. Also die schreiben im Grunde ja auch Dinge zusammen, die Analysten eben recherchiert haben. Das heißt also, ich würde das tatsächlich auf einer Stufe der sehen, was jetzt die Informationsgeschwindigkeit angeht. Also von daher, ich lese das, ich weiß da auch in groben Zügen, was drinsteht, aber ich lese jetzt nicht 5 Tageszeitungen und bilde mir ein Urteil daraus. Das brauche ich für meinen Job auch nicht. Das machen die Analysten selber. Und ich bin der Letzte, der ihnen vorschreibt, welchen Artikel sie da verwursten sollen.
Und Sie haben wahrscheinlich schon am Vorabend überhaupt die ganze Agenda der Tageszeitung parat und haben sie auch schon verarbeitet?
Nein, auch nicht. Ich hänge wesentlich weniger am aktuellen Tagesgeschehen, als man denkt. Es gibt Tage, da gucke ich mir dann zum Feierabend an, was der DAX eigentlich gemacht hat. Das ist völlig unwichtig für meine Arbeit. Also nicht im Tagesablauf. Ne? Ich weiß, wo der DAX steht. Ich weiß, wohin soll das mein Job, das zu wissen. Aber ob der um 11 oder um 12 jetzt die Marke von 18.000 überspringt, ist mir relativ egal.
Was ist denn das Wichtigste an Ihrer Arbeit?
Ja, tatsächlich die Kunden. Ich muss natürlich, oder unser Anspruch ist ja nicht nur zu schreiben, was richtig ist oder irgendwelche tollen Aktientipps zu entwerfen, sondern wir wollen ja mehr machen als Aktien zu analysieren. Wir analysieren momentan etwa 250 Aktien, für die wir Anlageurteile verteilen, also kaufen, halten und verkaufen, schreiben wir da drauf. Aber das ist ja, das braucht man als Basis, aber das ist ja keine Strategie. Das heißt, wir versuchen auch immer, Themen ja in einen Zusammenhang zu stellen und ein Thema auch so abzugrenzen, wie es vielleicht aus Sicht eines Privatkunden sich auch darstellt. Das heißt, niemand kommt in die Bank oder niemand will eine VW-Aktie von sich aus kaufen oder verkaufen, sondern wir werden ein Thema finden, das zum Beispiel Elektromobilität heißt oder E-Mobilität im Wandel oder wie auch immer oder batterieelektrisches Fahren. Und dann ist VW ein Teil davon, aber dann muss man eben auch ein paar andere zur Hand haben. Und diese Themen aufzugreifen, also aus Gesprächen mit Kunden, mit Herrn Seeleier, mit anderen Volksbanken, nehme ich quasi diese Themen auf und gucke, was interessiert die Menschen, und dann gebe ich den Impuls in meine Abteilung, darüber könnte, müsste man mal schreiben, und dann werden wir das tun.
Also das habe ich verstanden. Sie sind die Stiftung Warentest sozusagen für Aktienwerte und geben die dann weiter an zum Beispiel die Vereinte Volksbank im Private Banking an der Stelle. Und die können diese Informationen dann im Umgang mit den Kunden dann und mit den Mitgliedern auch entsprechend umsetzen. Sind denn auch Volksbanken selbst Kunden bei Ihnen und sagen, pass mal auf, wir wollen ja auch was anlegen an der Stelle. Wir brauchen euren Rat.
Also zum einen sind wir natürlich keine Stiftung, wir tun und wir müssen das auch dafür auch Geld verlangen. Also wir haben ein Abonnement, das ist seit MiFID II auch Pflicht, dass wir das tun. Das ist eine Regulierung von auf europäischer Ebene. Tatsächlich sind auch die Volksbanken unsere Kunden. Wir trennen ganz klar Kundengeschäft der Volksbanken und das Eigengeschäft der Volksbanken. Das ist für uns beides sehr, sehr wichtig. Im Kundengeschäft der Volksbanken spielen Aktien eine große Rolle, im Eigengeschäft fast gar nicht. Volksbanken sind, weil sie es müssen, sehr risikoavers. Das heißt, die kaufen und verkaufen hauptsächlich Anleihen und haben Anleihen im Bestand. Da haben wir nochmal 50 Leute. Das macht mein Kollege, der eben fürs Anleiheresearch zuständig ist. Also da haben wir eine Trennung. Also beides sind wichtige Kunden, aber die Trennung ist eigentlich da, dass Aktien für den einen Bereich und Anleihen für den anderen Bereich so die wesentlichere Rolle spielen, was nicht heißt, dass nicht auch eine Volksbank Aktien selbst kaufen kann und dass auch ein Privatkunde eine Anleihe kaufen kann. Aber da gibt's schon eine ordentliche Trennlinie. Und dann, das vermutet man tatsächlich nicht, haben wir natürlich auch noch Kunden, die mit Volksbanken so gar nichts zu tun haben. Das ist so ein bisschen so die Benchmark vielleicht auch für uns. Wir haben natürlich auch institutionelle Kunden, also wir stehen auch durchaus im Wettbewerb zu anderen großen Banken, zu anderen Researchhäusern und müssen uns da auch am Markt behaupten. Das heißt, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir die große und auch im Grunde treue Kundengruppe der Volksbanken haben. Aber das ist nicht die einzige. Und um fit zu bleiben im Wettbewerb, sind wir auch froh, dass wir diese externen Kunden haben, diese institutionellen Kunden haben. Denn da müssen wir uns mit der Deutschen Bank, mit JP Morgan und so weiter dann tatsächlich messen. Und das gelingt auch einigermaßen.
Wettbewerb stärkt die Muskeln.
So ist es.
Hans-Dieter, wir haben ja mit Lute und Nagel so eine kleine Serie in Sachen Wertpapierexperten. Und wir haben in den letzten Monaten stets und ständig über die aktuelle Situation gesprochen. Natürlich auch über die Zinsentwicklung, über Notenbanken, aber eben auch, was sich weltweit so tut. Was tut sich denn gerade so bei unseren Mitgliedern und Kunden, wenn sie dich anrufen und sagen, ich möchte was anlegen, aber in der Ukraine und die Energiepreise und die Versorgung mit Produktionsmitteln. Was läuft da gerade? Was steht bei euch auf der Agenda ganz oben?
Ja, also die Nachfragen aus der Kundschaft, die sind vielfältig. Nach wie vor wird natürlich, werden den Risiken, die in der Welt vorhanden sind, schon Beachtung geschenkt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, der Ukraine-Konflikt, der rückt jetzt eher schon so ein Stück weit in den Hintergrund. Man stumpft ab, aber man nimmt es nicht mehr mit der Vehemenz wahr, wie es noch vor 2 Jahren war. Das Thema US-Wahlen beschäftigt die Leute aktuell mehr. Wird's Biden, wird's Trump? Und aber auch die Frage, was ist denn jetzt mit der Zinsentwicklung? Wir haben vor Wochen gedacht, die Zinsen gehen stärker nach unten. Jetzt ist aber der Arbeitsmarkt in Amerika nach wie vor robust, die Wirtschaftsentwicklung. Und jetzt kommt vielleicht doch keine Zinsentwicklung. Also die Kunden sind schon verunsichert, in welche Richtung man da investieren will. Und man muss dann halt auch immer wieder klarstellen, dass jeder für sich individuell eine mittel- bis langfristige Anlagestrategie auch braucht, die auf seine eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt ist.
Wenn du solche Antworten gibst, ist das ja genauso auch dann sagen, wenn unsere Mitglieder und Kunden anrufen oder so. Hast du vorher mit Michael Kopan gesprochen oder hast du was gelesen oder wie fasst du da so ein Urteil?
Ja, also da sind wir natürlich sehr dankbar über die Analysen, die es sowohl zum Zinsmarkt, zur volkswirtschaftlichen Entwicklung weltweit gibt, die uns die DZ-Bank zur Verfügung stellt, aber auch zu bestimmten Branchen. Der Herr Kopmann hatte eben Elektromobilität genannt. Kryptowährung taucht hier und da schon mal in den Kundengesprächen auf. Und so kann man sich dann durch die regelmäßigen Veröffentlichungen, die uns die DZ-Bank zur Verfügung stellt, auch als Berater ein sehr gutes Bild machen und das braucht man auch und von daher bin ich auch, ich sag mal, super dankbar, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben und nicht selbst überall recherchieren müssen, sondern wirklich die wichtigen Informationen gebündelt dann geliefert bekommen.
Was ist das Thema Nummer 1 bei Ihnen, wenn die Banken sich bei Ihnen melden und sagen, Mensch, Herr Kopmann, da brauche ich jetzt aber sofort und dringend was und ich bin wahrscheinlich der Erste, der das fragt.
Genau, also tatsächlich ist das wichtigste Thema sind Zinsen. Also wo gehen die Zinsen hin, wann sinken sie, wie stark sinken sie? Das sind jetzt fairerweise keine Themen, wo die Banken bei uns anrufen und fragen, habt ihr da was? Weil natürlich haben wir da was. Das Thema ist A, natürlich wichtig genug, groß genug und auch schon alt genug. Das heißt, wir telefonieren natürlich auch nicht täglich miteinander, sondern unser Job ist ja zu schreiben, um das Ganze eben auch skalierbar zu halten. Wenn man jeden anruft, kommt man nicht zu besonders viel so am Tag. Das heißt, wir machen das natürlich in schriftlicher Form und halten das dann auch durchsuchbar vor und auffindbar vor in diversen Systemen. Das heißt also, wenn, natürlich kommt das vor, dass das Fragen kommen, das sind dann speziellere Themen, die wir entweder noch nicht bearbeitet haben oder haben wir es vielleicht so gut versteckt in unserer Datenbank, dass es eben nicht gefunden wurde. Das war ganz am Anfang auch mal Trump, aber das ist natürlich jetzt auch hinreichend prominent. Also da fragt auch niemand mehr nach, ob wir da was dazu geschrieben haben, sondern das sind dann wirklich mal Themen, wenn in irgendeinem einzelnen Land irgendwas passiert ich will jetzt nicht sagen, in Neuseeland ist ein Streik in der Kohlemine, so weit gehen wir nicht runter. Die Frage könnte kommen, dann ist die Antwort eben, sorry, das ist zu weit weg, das ist für unsere Betrachtung einfach dann irgendwie unwichtig. Es gibt immer mal wieder Nachfragen in China, was ist da mit dem Immobilienmarkt zum Beispiel, mit der Jugendarbeitslosigkeit, das sind so Themen, wo ja auch der Anrufende nicht genau weiß, also haben die jetzt da schon was zu geschrieben, könnten sie, aber naja gut, muss auch nicht, es gibt auch genug Themen, wo wir nichts zu schreiben können. Das heißt, da ist ja irgendwo auch eine eine Kapazitätsgrenze. Wir können auch nicht jedes Thema auf der Welt beschreiben. Oder wenn es tatsächlich reingeht in ich sag mal, alles, was kriegerische Auseinandersetzungen sind, dann können wir zwar beurteilen, was die aktuellen Auswirkungen sind, aber wir prognostizieren natürlich da weder Dauer noch Ausgang. Das können wir nicht. Oder auch, wenn es sehr stark in politische Themen reingeht, also finden wir das jetzt gut oder nicht, ob da jemand Präsident wird oder ob der die oder die Partei regiert. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir sind Kapitalmarktanalysten. Das heißt, nicht alles, was per se spannend ist und in der Tagesschau kommt, ist Aufgabe eines Kapitalmarktanalysten, das zu beurteilen. Und dann gibt's natürlich manchmal dann auch entweder die Auskunft, nee, ist zwar spannend, aber machen wir nicht. Oder haben wir schon oder sind wir gerade dran. Oder danke für den Hinweis, wir machen's. Das gibt's alles.
Höre ich daraus, dass, wenn ich bei Ihnen arbeiten würde, ich gar keine Dienstfahrten machen darf zu diesen ganzen tollen Aktienunternehmen weltweit und mir das vor Ort angucken kann?
Wir haben tatsächlich einen zweigeteilten Approach, sage ich mal. Also wir eine Vorgehensweise. Ich hatte gesagt, wir sind zwei Gruppen, die wir das analysieren. Wir haben für die hauptsächlich institutionellen Kunden eine sehr intensive Coverage. Das heißt, da fahren wir tatsächlich hin. Das sind mehrheitlich die Unternehmen in Deutschland, die kleinen und mittleren Unternehmen. Das hat den Hintergrund, dass ich hatte ja gesagt, dass wir mit dieser Art Research auch im internationalen Wettbewerb stehen. Da haben wir diesen Standortvorteil. Das heißt, im internationalen Wettbewerb nimmt man der deutschen DZ-Bank halt ab, dass sie zu einem SDAX- und MDAX-Unternehmen, das in Deutschland beheimatet ist, einen Zugang hat, dass einen kompetitiven Vorteil auch einfach hat. Und dann fahren wir da auch hin und diskutieren das auch mit dem Management oder laden die ein. Wohingegen wir in dieser anderen Gruppe hauptsächlich europäische und auch amerikanische, asiatische Titel covern, da macht das keinen Sinn, dahin zu fahren. Das wäre natürlich ohne Frage spannend. Aber wenn ich mit JP Morgan konkurriere, dann muss ich das bei Apple nicht tun, ne? Da werden die immer mehr Leute drauf haben, als ich mir erlauben kann. Und demzufolge haben wir da einen anderen Ansatz. Das machen wir tatsächlich aus der Ferne. Die Kollegen, die das machen, haben dann auch mehr Aktien in der Coverage. Also die müssen mehr Unternehmen beobachten. Damit werden wir bei großen institutionellen Kunden dann eher keinen Stich machen. Für die private Kundschaft ist das völlig in Ordnung. Die wollen nicht 20 Seiten lesen. Die wollen auf einer Seite zusammengefasst haben, was da jetzt passiert ist und brauchen und wollen das auch aktiv gar nicht in der Tiefe haben. Von daher, da haben wir einen zweigeteilten Ansatz. Tatsächlich haben wir sogar einen Vorteil auf dieser internationalen Schiene, denn eine Investmentbank ist auch immer, ein Research House ist auch immer eine Investmentbank. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit den Unternehmen zusammen. Jedenfalls streben wir das an. Da können neue Emissionen gemacht werden, da können Aktienrückkaufprogramme begleitet werden und so weiter. Das heißt, eine Investmentbank verdient immer auch Geld mit den Unternehmen. Und da kommt es natürlich logischerweise auch zu einem Art Interessenkonflikt, den wir natürlich offenlegen. Wir haben eine ganze Reihe von Interessenkonflikten, die wir regelmäßig offenlegen. Aber man glaubt uns natürlich ungesehen, dass wir jetzt mit Apple und Microsoft deutlich weniger Geschäft machen als JP Morgan. und von daher kann auch der Analyst da natürlich vollkommen frei sein. Der Investor Relations von Apple oder der Vorstand von Apple wird bei uns nicht anrufen, wenn wir die Aktie auf Verkaufen stufen. Das ist mal ganz sicher. Und das ist eine gewisse Freiheit und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das heißt nicht, dass wir das bei den deutschen Unternehmen anders ist oder wir uns davon in irgendeiner Weise beeinflussen lassen würden, aber da muss man es natürlich aktiver erklären, dass es trotzdem nicht so ist. Das haben wir intern natürlich über eine getrennte Aufhängung, wo man könnte jetzt ein Organigramm einblenden, das ist relativ langweilig, aber da würde man sehen, dass wir als Research sehr, sehr unabhängig sind und dann direkt unter dem Vorstand hängen, weit weg von irgendwelchen Kapitalmarkteinheiten sind, die eben Geld verdienen. Aber wenn man sich da nicht mit beschäftigt, dann ist es natürlich sehr, sehr naheliegend, dass wir da sehr frei agieren können, gerade bei den großen internationalen Titeln.
Gut, dass Sie es dann erklärt haben, weil einblenden können wir es tatsächlich bei einem Podcast nicht an der Stelle. Aber was man merkt, ist halt, die DZ-Bank hat eine klare genossenschaftliche DNA, klar bezogen eben auch auf die Region, in dem Fall das Land, in dem sie aktiv ist. Gilt ja auch für die Vereinte Volksbank mit dem Private Banking. Ihr seid ja auch direkt vor Ort. Ihr wartet auch nicht darauf, dass die Leute zu euch kommen. Ihr fahrt auch zu den Leuten hin.
So ist es. Also wir sind da, wo der Kunde uns haben möchte, ob digital oder vor Ort, bei uns in der Bank oder auch zu Hause.
Und natürlich haben wir auch manchmal Interessenskonflikte, weil man ja sagen muss, also auf der einen Seite gibt es Kreditnehmer, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die was anlegen. Naja, und da kommt es dann eben darauf an, dass ihr die Leute so gut kennt, dass ihr das richtig gut austarieren könnt.
So ist es.
Ich sage herzlichen Dank in die Runde.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion der Graukaue.